Die sieben Posaunen sind uns in der Bibel gegeben, um zu sehen, wie Gott in der Geschichte wirkt. Und wir haben dies in den ersten beiden Posaunen im vorigen Vortrag ja auch schon erkannt. Dort haben wir gesehen, dass diese sieben Posaunen Engeln gegeben worden sind und jeder einzelne Engel hat sozusagen eine Posaunenbotschaft. Und diese Posaunenbotschaften sind uns bekannt aus dem Alten Testament oder auch die Posaune selbst als ein Symbol des Krieges, des Rüstens, in den Krieg zu ziehen, der Warnung, ein Symbol des Gerichtes. Und wir haben gesehen, dass dort in den Posaunen es um Warnrufe für die ganze Menschheit an dem Beispiel des römischen Weltreiches hier gegeben wird. Und es ist das römische Weltreich, was hier heimgesucht wurde von diesen Posaunengerichten. Und die erste Posaune hat sich erfüllt unter Alarich und den Goten. Ihr seht auch hier noch einmal, wie er gezogen ist. Nachdem die Hunnen die Völkerwanderung ausgelöst haben, sind die Goten hier in das römische Gebiet vorgedrungen. Kam mit zur ersten kriegerischen Auseinandersetzung. Und als diese Föderaten, die ja eigentlich sich arrangiert hatten mit dem römischen Weltreich, unzufrieden waren, haben sie ihr Schicksal in die eigene Hand genommen und ihre eigene Armee gebildet, einen König, nämlich Alarich, ausgerufen und dann, der dann hier bis nach Rom vorgedrungen ist und in Rom die Stadt nicht nur dreimal belagert hat, sondern sie auch schließlich geplündert hatte. Das war im Jahre 410. In der zweiten Posaune geschah Ähnliches. Hier sind auch durch die Hunnen die Vandalen in Bewegung gekommen. Die Bibel schildert uns einen brennenden Berg, der ins Meer gestürzt ist. Und so war es auch bei den Vandalen, die schließlich die Seemacht Nummer 1 wurden und von Nordafrika aus, wo sie ihr Reich aufrichteten, von Karthago aus per Schiff das gesamte Mittelmeer beherrschten und nicht nur den Römern den Norden Italiens, den Norden Afrikas, die Kornkammer des Römischen Reiches eroberte, sondern sie haben auch die Mittelmeerinseln beherrscht und sind dann auch schließlich in Rom vorgedrungen und haben diese Stadt im Jahre 455 nach Christus zwei Wochen lang hemmungslos geplündert. So viel zur Wiederholung. Wir kommen damit zur dritten Posaune und lesen in Offenbarung 8 die Verse 10 und 11. Offenbarung 8, Vers 10 und 11. Dann heißt es: Und der dritte Engel blies seine Posaune. Und es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel. Und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Ein großer Stern, wird berichtet. Der dritte Engel blies eine Posaune und es fiel ein großer Stern vom Himmel. Auch hier hilft uns wieder der Blick in das Alte Testament, denn hier finden wir solche Sterne und deswegen ist auch unter Bibelauslegern die Auslegung, dass es sich um hervorgehobene Personen im Staat handelt, also Könige und Herrscher, gar nichts Umstrittenes. Und hier in diesem Bibelkommentar Matthew Poole zu Offenbarung 8, Vers 10 steht der Satz: Sterne bedeuten in ihrer bildhaften Darstellung hervorgehobene Personen im Staat oder der Gemeinde. Der Bibeltext, mit dem ich das belegen will, ist ein bekannter, mit dem wir eigentlich nachweisen, welcher Stern eigentlich vom Himmel gefallen ist, nämlich in Jesaja 14. Da finden wir die Beschreibung des Königs von Babel in der Gestalt Luzifers. Aber wir, auch wenn es sich auf Luzifer bezieht, steht doch vordergründig ein Herrscher davor, der hier auch direkt angesprochen wird. Es heißt dort in Vers 4, du wirst dies Lied anheben gegen den König von Babel und sagen, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Offenbarung, Jesaja 14, Vers 4 und 12. Also ein Stern ist hier ein Stern bedeutet hier einen Herrscher. Er hat aber auch einen Namen, und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Also er fällt auf Wasser und Wasserquellen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, wenn eine Wasserquelle bitter wird, dann ist der ganze Fluss, der ganze Strom auch bitter. Und so wird es auch hier beschrieben, so dass viele Menschen starben. Also auch diese Posaune verheißt nichts Gutes, auch wieder Leid und Weh für das Römische Reich. Wermut ist ein bitteres Kraut. So sieht es aus. In Jeremia Kapitel 9, in den Versen 12 bis 14, finden wir auch dieses Symbol des Wermuts beschrieben. In Jeremia 9, Vers 12 bis 14. Und da heißt es, und der Herr sprach, weil sie mein Gesetz verlassen, das ich ihnen vorgelegt habe, und meinen Worten nicht gehorchen, auch nicht danach leben, sondern folgen ihrem verstockten Herzen. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Siehe, ich will dies Volk mit Wermut speisen und mit Gift trinken. Also, was heißt das? Wegen ihres Ungehorsams sollten sie Bitterkeit erfahren. Leid. Und somit steht dieses Kraut, Wermut, für eine bittere Erfahrung. Wir kennen das ja auch im umgangssprachlichen Bereich. Wir sprechen da vom Wermutstropfen. Ein Beispiel für Bitterkeit und Trauer. People's New Testament Commentary zu Offenbarung 8, Vers 11 schlussfolgert daher auch, und das nehme ich jetzt hier auch einfach mal als Hypothese, der Name des Sterns heißt Wermut, das bedeutet Bitterkeit, denn er wird die Welt mit bitterem Leid füllen. Ein Stern ist ein Symbol eines großen Führers. Solch ein Stern, ein greller Meteor, ist ein Symbol eines Führers, der plötzlich erscheint, schnell sein schreckliches und unheilvolles Werk tut und dann verschwindet. Also müsst ihr euch das vorstellen. Ein Meteor, ein Stern fällt vom Himmel auf die Erde und wahrscheinlich sind die noch keiner hier ein Zeuge eines Meteors geworden, aber eine Sternschnuppe hat schon mal jemand gesehen, also ein blitzartig auftauchender Streifen am Himmel, der auch schnell wieder erlischt. So ist dieses Symbol hier zu verstehen. Ein führender Herrscher, also ein Führer einer Nation, ein König, der schnell plötzlich erscheint, sein unheilvolles Werk tut und dann verschwindet. Und dieses Symbol passt treffend auch in die Zeit, die wir gerade betrachten, nämlich zu der Zeit kamen die Hunnen, wie aus dem Nichts, aus dem asiatischen Raum, drangen in das Römische Reich vor, beziehungsweise die vorgelagerten Völker vertrieben sie und lösten damit die Völkerwanderung aus. Und das geschah schon im 4. Jahrhundert. Ich habe ja bereits erwähnt, dass die ersten beiden Posaunen, also die Goten und die Vandalen, bereits gewandert sind, weil die Hunnen von Asien her kamen. Aber der unter dieser Posaune eigentlich erfasst wird, der Stern, der auch als solcher in die Geschichte eingegangen ist, ist Attila. Attila der Hunne. Und wenn wir diese Figur in Geschichtsbüchern betrachten, dann wird uns dieses Bild, das uns die Prophezeiung gibt, wieder vor Augen geführt. Beispielsweise in einem Dokumentarfilm vom ZDF, hier dazu die Internetseite, wird dieser Stamm der Hunnen so beschrieben, wie sie aus dem Nichts aufgetaucht waren, verschwanden sie auch wieder im Nichts. Sie kamen plötzlich und lösten eine immense Bewegung aus in Europa und zogen sich dann nach einiger Zeit auch wieder zurück. Und Attila herrschte nur wirklich wenige Jahre und hat aber so tiefe Spuren in der Geschichte hinterlassen, dass er mit seinem Beinamen, Spitznamen, bis zum heutigen Tage sprichwörtlich geworden ist. Wir wollen das gleich sehen. Und zwar möchte ich zitieren einen Historiker namens Ranke. Leopold Ranke lebte im 19. Jahrhundert eigentlich von 1795 bis 1865 und war Hochschullehrer und deutscher Historiker. Und er sagt, er kommentiert in einem Geschichtswerk Attila wie folgt: In diesem Konflikt ist Attila selbst umgekommen. Die Welt atmete auf, wie so oft bei dem Verschwinden eines Gestirns, von welchem man Unglück erwartete. Man möchte sagen, es gab auch an dem politisch-nationalen Horizont Kometen. Also hier die Wortwahl der Prophezeiung. Ein Gestirn, und er spricht von einem Kometen. So plötzlich war sein Auftreten und auch sein Verschwinden wieder. Gustav Friedrich von Herzberg, ebenfalls ein deutscher Historiker, er lehrte an der Universität Halle, auch ungefähr etwas jünger als Ranke. Und er schreibt zu dem Thema: In der historischen Erinnerung lebt er noch heute fort als die Geißel Gottes. In Wahrheit doch nur, weil dieser Mann die kolossalste Gestalt der Völkerwanderung nur wie ein feuriger Meteor über die alte Welt hingegangen ist. Weil das Bleibendste, was er hinterließ, nur Zerstörung gewesen ist. Also wieder, er gebraucht den Begriff eines Meteors. Und so hat auch Hermann Link, ein deutscher Dichter, er lebte in den Jahren von 1820 bis 1905, die Völkerwanderung in ein Gedicht verfasst und dichtet über Attila: Endlich finden es Hundenkrieger, Attila empfängt den Hort und so weiter. Ich will jetzt aufs Einzelne nicht eingehen, aber er nennt ihn dann einen Meteor. Allen Hunden und Alanen schien es wie ein Meteor. Hoher Widerschein am Himmel dehnt sich wie Kometenglanz. So taucht Attila in der Geschichte auf. Auch noch ein historischer Zeuge, Johann Gottfried Herder, lebte von 1744 bis 1803, hat sich auch mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und das ist hier aus einer Internetrecherche, das brauchen wir nicht alles lesen. Das Entscheidende steht am Anfang: Er will sich mit den Ostgoten und Langobarden beschäftigen und sagt, ehe wir diese betrachten, müssen wir einem Meteor am Himmel Europas, der Geißel Gottes, dem Schrecken der Welt, dem Hunnenkönig Attila, einen Blick der Aufmerksamkeit schenken. Also wieder ein Meteor am Himmel Europas. So wird uns Attila immer wieder dargestellt. So hat er auch Eingang gefunden in die biblische Auslegung, beispielsweise von Barnes. Er sagt, sein ganzes Auftreten glich einem glänzenden Meteor am Himmel. Er kam aus dem Osten mit den Hunnen und stürzte sich, wie wir sehen werden, mit der Schnelligkeit eines fallenden Sternes auf das Kaiserreich. Also dieser in der Symbolik des Sterns ist der Hundenführer Attila treffend dargestellt. Er hat seinen Ruf bis zum heutigen Tag nicht verloren. Denn auch das ist mir begegnet bei der Suche im Internet. Das ist eine Seite, wo man irgendein Computerspiel herunterladen kann. Und da, bei dem Computerspiel geht es, die Erde gegen einen Meteor zu verteidigen. Und nun ratet, wie der Meteor hier genannt wird in dem Spiel. Attila. Ja, also er hat bis zum heutigen Tag seinen Ruf hier bewahrt als ein Meteor bis in weltliche Dinge hinein. Und doch hat die Bibel ihn unter diesem Symbol vorhergesagt. Ja, beschäftigen wir uns einen Moment mit den Hunnen und was sie ausgelöst haben, um auch die biblischen Aussagen zu dem Thema besser zu verstehen. Peter Arends, Sturm über Europa, Seite 150. Hier seht ihr das schon in der, die Überschrift ist von mir zugefügt, aber der Satz zeigt es. Die Hunnen lösen also die Völkerwanderung aus. Tatsache ist, dass mit der Invasion der Hunnen gewaltige, chaotische Flüchtlingsströme entstanden. Gleich einem Dominosteineffekt wurde nun ein Volk nach dem anderen in Bewegung gesetzt. Die Hunnen sehen wir hier auf diesem Bild. Ja, wie sie gekommen sind, hier aus dem asiatischen Raum, sind dann hier nach Europa eingedrungen, haben die Goten hier verdrängt, aber haben sich eigentlich in der ungarischen Tiefebene hier niedergelassen, dort ihr politisches Zentrum aufgerichtet, aber von dort auch ihr Unwesen getrieben und sind bis nach Gallien vorgedrungen, haben aber auch Norditalien gekämpft. Da gab es diese berühmte Schlacht bei den katalanischen Feldern, in der den Hunnen eine Grenze gesetzt worden ist. ich möchte nicht sagen, dass sie vernichtend geschlagen worden sind, aber sie sind dann ja auch nachher noch nach Norditalien eingedrungen, haben hier gekämpft. Attila starb dann, nach seinem Tode zogen sich die Hunnen dann so geheimnisvoll, wie sie gekommen sind, auch wieder nach Asien zurück. Der DTV-Atlas zur Geschichte stellt das auch in ähnlicher Weise dar. Man sieht also hier das Vordringen der Hunnen und wie sie ins Römische Reich eingedrungen sind. Wenn man jetzt einmal sich vor Augen hält, was die Hunnen hier angerichtet haben. Hier ist der Strom der Hunnen und alle Völker kommen in Bewegung in ganz Europa. Das ist die riesige Völkerwanderung, die hierbei ausgelöst wird. Also ein Anstoß, wie wir es gelesen haben, wie ein Dominosteineffekt. Ein Anstoß und eine ganze Kette von Völkern kommt hier in Bewegung und mischt das ganze Römische Reich auf. Und obwohl die Hunnen selber nicht bis in die Grenzen, in den letzten Winkel des Römischen Reiches vorgedrungen sind, haben sie es doch bis in den letzten Winkel erschüttert. Und werfen wir noch einmal einen Blick auf den Bibeltext, den wir schon gelesen haben. Da habe ich noch mal in Rot dargestellt, welches Element hier betroffen ist. Es fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter geworden waren. Und so können wir das auch verstehen. Wasser in biblischer Prophetie sind ja immer Menschen. Menschenmassen, Menschenströme. Und wenn der Stern hier auf die Wasserquellen fällt, so sehen wir das Bild vor uns, wie der giftige Strom der Bitterkeit und des Leides auch bis in die tieferen Ebenen getragen wird, wo alle Menschen, die sich ja normalerweise von einem Fluss ernähren und daraus trinken, diese Bitterkeit trinken müssen. Und so kam durch einen Anstoß der Quelle, nämlich durch die Hunnen, die ganzen Völkerströme in Bewegung und brachten Bitterkeit über das ganze Römische Reich. Die Hunnen waren sehr gefürchtet, haben einen regelrechten Schrecken unter den Menschen des Römischen Reiches ausgelöst, denn sie besaßen eine Waffe, mit der sie sehr gut umgehen konnten. Das war der Reflexbogen. Und sie waren dort sehr auf dem Pferd sehr geschickt. Sehr geschickte Reiter tauchten plötzlich auf mit ihren Reflexbögen und zündeten Dörfer an und besiegten somit ihre Feinde in kurzen Blitzkriegen. Dazu hatten sie, oder werden sie zumindest beschrieben, als mit einer sehr hässlichen Gestalt. Die Hunden sollen ihre Kinder mit Tüchern im Kopf gebunden haben, dass sie längliche Schädel erhalten haben, ein halb geschorene Köpfe mit Zöpfen und dann die in Europa wenig bekannten Schlitzaugen haben schon ein äußeres Erscheinungsbild der Furcht ausgelöst. Aber sie besaßen auch zu dem damaligen Zeitpunkt ein riesiges Reich, wie er hier in brauner Farbe dargestellt seht. Und somit waren sie auch zur damaligen Zeit nicht irgendein kleiner Stamm, sondern eben eine bedrohliche Weltmacht. Ja, Gott wirkt in der Geschichte, das sehen wir auch an diesem Beispiel. Wir sehen das auch schon an dem Beinamen, den Attila besitzt, nämlich die Geißel Gottes. Hier in einer Spielfilmdarstellung über Attila lautet der Untertitel des Films Attila, die Geißel
Gottes.
Und das ist aber kein ausgedachter Spitzname von der Filmindustrie, sondern er findet sich genauso in den Geschichtsbüchern, hier in Peter Ahrensturm über Europa. Die Geißel Gottes,
Attila. Also ein Werkzeug in der Hand Gottes, um ein Gericht zu bringen über das Römische Reich.
So bewertet es auch Albert Barnes. Er schreibt, Attila wurde als ein Instrument in göttlicher Hand betrachtet, um Strafe auszuführen. Die gewöhnliche Bezeichnung, durch die er bekannt wurde, ist die Geißel Gottes.
Nun, damit kommen wir zur vierten Posaune.
Die vierte Posaune
besteht hier in dem Verfinstern von Himmelskörpern. Wir lesen das in Offenbarung 8, Vers 12. In Offenbarung 8, Vers 12 heißt es, und der vierte Engel blies seine Posaune. Und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass ihr dritter Teil verfinstert wurde und den dritten Teil des Tages das Licht nicht schien und in der Nacht desgleichen.
Hier haben wir drei Elemente, die wir am Himmel finden: Sonne, Mond und Sterne. Und das sind Elemente, von denen wir auch sagen, sie regieren den Himmel. Nicht, sagt man auch so. Die Sonne regiert den Tag, der Mond und die Sterne die Nacht. Man sagt schon regelrecht, sie regieren den Himmel. Und so ist es auch im Alten Testament verstanden worden. Zum Beispiel, als Josef träumte, dass Sonne, Mond und Sterne sich vor ihm niederbeugen. Was hatte das denn für eine Bedeutung? Ja, aber wie hat sich's erfüllt? Also sein Vater hat ja das gleich ausgelegt und sprach, wir müssen mal sehen, dass er hier ein Patriarch darstellt, als sozusagen ein Fürst seines kleinen Familienpatriarchats. Und damit sind Symbole bezeichnet von hohem Rang. Sogar von herrschendem Rang. Und dieser Traum sollte ja offenbaren, dass Josef einmal über die anderen Herrscher gesetzt werden sollte, dass sich andere vor ihm verneigen sollten. Und da wir hier eine gewisse Kontinuität bewahren müssen in der Auslegung in Bezug auf das Römische Reich, schlussfolgern wir, dass es sich hier um die Regierenden, die Mächtigen im Römischen Reich handelt, bei den Symbolen Sonne, Mond und Sternen. Und das können wir näher beleuchten, wenn wir hier mal im DTV-Atlas zur Geschichte nachschlagen. Da sehen wir nämlich die Machtaufteilung im Römischen Reich. Allen voran oder über allen stand der Kaiser. Aber er war nicht der Einzige, der etwas zu sagen hatte, sondern es gab auch den Senat, also hier der Kaiser, den Senat und die Konsuln. Und somit schlussfolgern wir, dass die Sonne für das Kaisertum steht, der Mond für die Konsuln und die Sterne für den Senat. So haben es auch die Ausleger gesehen, auf die unsere Pioniere zurückgegriffen haben. Zum Beispiel Johann Albrecht Bengel, ihr erinnert euch, der von dem Ellenwald im großen Konflikt schon beschrieben hatte. Von dem Griechischen kommt das Wort Schlagen her, welches Plage bedeutet oder Verfinsterung.
Das geschah im 5. Jahrhundert, da Italien und Rom, der Sitz des Reiches, durch fremde Völker besetzt und gleichsam verfinstert ward und das abendländische Kaisertum zu Ende ging. Das wollen wir uns einmal vor Augen führen, denn es ging ja mit der Macht des Römischen Reiches ja auch schon bergab unter den vorangegangenen Posaunen. Im Jahr 395 ist das Römische Reich nach Theodosius schon geteilt worden in Ost und West an Honorius und Arcadius. Aber der Einfall von Goten, Vandalen und Hunnen schwächten das Reich immer mehr und dezimierten es, sodass die Randgebiete Spanien, Afrika, Gallien, Britannien und andere als Provinzen verloren gegangen sind. Und selbst das zentrale Reich, nämlich Italien selbst, wurde ja schwer erschüttert und mehrfach erobert, sodass auch die Macht der Kaiser immer schwächer wurde. Honorius, wie ihr euch erinnern könnt, musste sogar fliehen vor Alarich. Und in der Zeit von dem Vandalenkönig Geiserich kam es ja auch zur öffentlichen Steinigung von Kaisern. Und in der Zeit danach berichtet Redenbacher im Lesebuch zur Weltgeschichte, auch ein Geschichtsschreiber mit christlichem Hintergrund, und er sagt wie folgt: Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Endzeit des Römischen Reiches hin. Nach dem gesteinigten Maximus kamen in 21 Jahren 8 Kaiser. Man kann nicht sagen, sie regierten, aber sie führten den Titel. Es gab bessere darunter, sie waren aber alle Spielbälle deutscher Fürsten. Und die Liste ist entsprechend lang, die erspare ich euch. Da gab es dann Kaiser wie Avitus, Majorianus und Olybrius, Glycerius, Julius Nepos schließlich. Und alle regierten wirklich nur wenige Jahre, teilweise noch nicht mal ein Jahr. Es war also vieles im Umbruch und das Kaiseramt war offensichtlich hier ein recht unsicheres Amt geworden. Sodass schließlich im Jahr 476 es zur vollständigen Absetzung des Kaisers kam. Und das geschah unter Odoaker. Odoaker ist der Mann hier rechts im Bild. Und der junge Mann hier ist der Kaiser Augustulus. Das ist schon sein Beiname. Das heißt so viel wie der kleine das kleine Kaiserlein. Also eine Verniedlichung. Schon, er war eigentlich nichts anderes als ein Schattenkaiser. Und Odoaker, der auch oft der Herula genannt wird, er war jemand, der sich in dem Heer nach oben arbeitete und in Streitereien, in Machtkämpfen sich dann auch engagierte. Dann gab es einen Heermeister, Flavius Orestes, und der hat den letzten legitimen Kaiser Westroms, Julius Nepos, 475 zur Flucht gezwungen und erhob seinen eigenen Sohn, nämlich Romulus, das ist dieser junge Kaiser, dann als Schattenkaiser in den Stuhl. Odoaker forderte mit seinen Mannen Land in Italien und es ist ihm aber nicht gewährt worden von dem Heerführer Orestes. Es kam dann zu einer Auseinandersetzung, in der Orestes den Kürzeren zog. Das heißt, er wurde getötet von Odoaker. Aber den Kaiser, diesen jungen Mann hier, den hielt er so für so ungefährlich, dass ihn einfach absetzte und ihn in den Ruhestand schickte, ihm noch ein Jahresgeld mitgab, ihn dann in Ravenna den Rest seines Lebens verbringen ließ. Er selber, Odoaker, rief sich aber zum König über Italien aus, zum Rex Italiae, und sandte die Insignien der Macht,
also die Kaiserkrone, nach Ostrom, zum oströmischen Kaiser,
und sagte, Westrom braucht keinen Kaiser mehr. Und damit war das Kaisertum im Westrom zu Ende gegangen.
Damit wurde Italien selbst ein Exarchat, das Ostrom unterstellt war. Wie hier Redenbacher schreibt, Italien wurde nun gleichfalls ein griechisches Exarchat. Der Exarch residierte aber in Ravenna. Die alte Hauptstadt blieb verworfen. Weite Strecken lagen wüst und leer, völlig verödet. Außer dem Schwerte hatte auch der Hunger unzählige dahingerafft. Erbe dieses weströmischen Reiches wurde nun Ostrom.
Und man kann sagen, dieses Reich hat einen anderen Mittelpunkt erhalten, statt Rom, nämlich Byzanz oder Konstantinopel. Dafür stärkte dann im Westteil die Position des Bischofs von Rom, nämlich des Papstes. Er wurde nun in seiner weltlichen Macht stärker, wie wir auch wissen, dann 508 bzw. 538. Und mit den Ausreißen der drei Hörner kam er dann zu seiner uneingeschränkten Vorherrschaft.
Man kann aber sagen, die kaiserliche Sonne war im abendländischen Rom geschlagen und verdunkelt.
Das Kaisertum war zu Ende gegangen. Aber noch existierten Mond und Sterne, also Senat und Konsuln. Und während diese Machtgefüge noch einige Zeit bestanden, verblassten sie aber auch mehr und mehr. Und im Jahr 493, da wird berichtet, hier im Konradi, zu Theoderichs Zeiten, Theoderich der Große, war König der Ostgoten. Er ist, vielleicht hat es schon jemand gehört, aus der Nibelungensage, der Dietrich von Bern, dieser Theoderich. Zu Theoderichs Zeiten preist ein gotischer Geschichtsschreiber das Konsulat Theoderichs als den Gipfel des Ruhms und der Größe auf Erden. Der König von Italien selbst beglückwünschte jene jährlichen Günstlinge des Schicksals, die ohne die Sorgen des Thrones seinen Glanz genossen. Also hier kommt auch schon diese Sprache heraus, der Mond genießt seinen Glanz von der Sonne. Aber als mit dem Untergang des Kaisertums verblasste auch dieser Glanz. Es wurde auch ein gewisser Kostenfaktor, diese Ämter aufrechtzuerhalten. Und es fand sich schließlich auch gar kein Senator mehr, der bereit war, dieses Amt anzunehmen. Und so wurde es aufgehoben. In Rom 534, in Konstantinopel dann etwas später, 538. Aber auch der Senat währte nicht mehr lang. Gibbons berichtet darüber. Gibbons in seinem zwölfteiligen Band über den Untergang Roms, hier Band 8, Seite 152. 552 erlosch nach einer Dauer von 13 Jahrhunderten die Einrichtung des Romulus. Und wenn die römischen Großen den Senatortitel fortführten, lassen sich doch nachher nur wenige Spuren von einer öffentlichen Ratsversammlung oder einem verfassungsgemäßen Stande entdecken. Man gehe 6 Jahrhunderte zurück und beachte, wie die Könige der Erde als die Sklaven oder Freigelassen des römischen Senates um Audienz flehten. All dieser Glanz war vergangen. Es war aus und vorbei mit Sonne, Mond und Sterne. Sie wurden verfinstert
sodass wir in Conradi den folgenden Satz finden: Roms Sonne, Mond und Sterne waren geschlagen. Seine weltgebietenden Kaiser, seine ehrfurchtsvollen Konsuln, seine fürstlichen Senatoren waren auf immer verschwunden.
Also Westrum war jetzt zu Ende gekommen, das Kaisertum und das gesamte Kaiserreich endet im Jahre 476 mit der Absetzung Romulus Augustulus, sodass Gibbon auch ein treffendes Bild verwendet. Rom hatte gegen den Schluss des 6. Jahrhunderts die niedrigste Stufe der Erniedrigung erreicht. Die Verlegung des Sitzes des Reiches und der aufeinanderfolgende Verlust der Provinzen hatte die Quellen des öffentlichen wie des Privatreichtums erschöpft. Der stolze Baum war seiner Blätter und Zweige beraubt und man ließ den dürren Stamm auf dem Boden modern.
Ich will zum Schluss noch auf einen Aspekt eingehen, der immer wieder aufgetaucht ist unter den ersten vier Posaunen, nämlich der dritte Teil. Wir haben immer von einem dritten Teil gehört. Und verschiedene Dinge wurden hier angesprochen. Der dritte Teil des Grases verbrannte. Der dritte Teil, wie jetzt hier in der vierten Posaune von Sonne, Mond und Sterne, wurden verfinstert. Also keine völlige Vernichtung des Römischen Reiches, aber eben ein dritter Teil. Und bei dem dritten Teil, hier können wir ja mal die Überblickheime einblenden. In der ersten Posaune betrifft der dritte Teil Erde, Bäume. In der zweiten Posaune Meer und die Geschöpfe im Meer und die Schiffe. Unter der dritten Posaune Wasserströme, Wasserquellen, das Wasser. Und der vierte Teil Posaune, der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne. Der dritte Teil verfinstert, sodass der dritte Teil des Tages das Licht nicht schien. Auf diese Dreiteilung Roms weist Uriah Smith hin, beziehungsweise er zitiert einen anderen Geschichtsschreiber, einen anderen Ausleger, der einen Schreiber zitiert. Ich zitiere aus Daniel und die Offenbarung. Und da heißt es: Elliot, welchen Albert Barnes in seinen Anmerkungen zu Kapitel 12, Vers 4 der Offenbarung anführt, sagt über dieses weltgeschichtliche Ereignis: Zum wenigsten zweimal, ehe das römische Kaiserreich dauernd in zwei Teile, das Ost- und Westreich, geteilt wurde, hat eine Dreiteilung des Reiches stattgefunden. Das erste Mal im Jahre 311 nach Christus, als sich Konstantin, Licinius und Maximinus in dasselbe teilten. Zum anderen Mal 337 nach Christus, beim Tode Konstantins, welcher es unter seine drei Söhne Konstantin, Konstanz und Konstantius verteilte. Das finden wir auch so wieder in Fischers Weltgeschichte beispielsweise. Im Jahre 337 teilten Konstantins Söhne Konstantin, Konstantius und Konstanz als gleichberechtigte Augusti, also Kaiser, das Reich. Diese Dreiteilung ist nicht immer so unter gleichberechtigten Kaisern fortgeführt worden, aber sie findet doch ihren Niederschlag in der Aufteilung von Diözesen des Reiches oder von Zusammenfassungen verschiedener Diözesen, wie das der DTV-Atlas zur Weltgeschichte hier auch zeigt. Ihr seht in farblicher Abstimmung hier ein Teil, Diözesen des Präfektus Praetorio per Orientem, das ist also dieser rechte Teil, und dann hier in der Mitte Diözesen des Präfektus Praetorio Illyrici Italiae et Africae, also das sind diese drei Teile, Illyrien, Italien und Afrika und die Diözesen des Präfektus Pretorio
Gallio.
Wobei hier der dritte Teil, Britannien, Gallien und Spanien, gemeint ist. Also wir sehen tatsächlich eine Dreiteilung
dieses Reiches.
Und so finden wir auch unter den Begebenheiten der Posaunen
immer wieder einen Schlag,
im Wesentlichen gegen diesen mittleren, gegen dieses mittlere Drittel, denn das ist
das Reich,
der Teil des Reiches, der hier in unmittelbarer Folge leiden musste. Wir erinnern uns hier an die erste Posaune, als die Goten in das Reich einmarschierten am Ende des 4. Jahrhunderts. Dann, da zogen sie durch diesen Teil, den mittleren Teil,
bis nach Rom vor. Die eigentliche Erschütterung unter der Posaune fand statt, indem das Herzstück des Römischen Reiches hier erschüttert und betroffen wurde. Das war dann, fand seinen Höhepunkt im Jahre 410, der Eroberung Roms unter Alarich. Aber auch unter der zweiten Posaune der Vandalen, die ja auch durch die Hunnen vorangetrieben worden sind und dann schließlich hier unten in Afrika ein Reich aufbauten, also auch in dem dritten Teil des Römischen Reiches. Und von dort eine beherrschende Seemacht geworden sind und den dritten Teil des Meeres hier betrafen. Auch unter Attila und seinen Hunnen war es ähnlich, die sich hier niederließen und von dort ihre Streifzüge, ihre Eroberungsfeldzüge in das Römische Reich unternahmen. Und ganz deutlich wird es aber auch wieder bei Odoaker, der ja hier dem Kaisertum den Todesstoß gab. Es war nicht Konstantinopel, das fiel, nicht dieses Drittel, sondern es war das mittlere Drittel, das zentrale italienische römische Reich. Und hier kam ja Rom, wie beschrieben, dann zum Ende des Kaisertums. Werfen wir noch einmal einen Blick auf das Wirken Gottes in der Geschichte. Wir sehen nämlich auch bei Odoaker ein gewisses Sendungsbewusstsein, ein Bewusstsein, dass er ein Gesandter ist, der ein Urteil fällt über dieses Römische Reich, in dem Fall über das Kaisertum. Dazu zitiere ich wieder aus Gibbon. Odoaker führte unter den Barbaren von Noricum ein Wanderleben mit einem Mut und einem Glück, das den verwegensten Abenteuern entsprach, und nachdem er seinen Entschluss gefasst hatte, suchte er fromm die Zelle Severins auf, eines in diesem Lande verehrten Heiligen, um dessen Billigung und Segen zu erbitten. Da die Tür zu niedrig war, musste sich der hochgewachsene Odoaker bücken. In dieser demütigen Haltung konnte der Heilige jedoch ein Zeichen einer künftigen Größe erkennen und wandte sich an ihn im prophetischen Ton. Verfolge deinen Plan, geh nach Italien, bald wirst du dieses grobe Gewand aus Fellen von dir werfen und dein Reichtum wird deinem großzügigen Herzen entsprechen. Der Barbar, dessen wagemutiger Geist diese Weissagung annahm und zur Wirklichkeit werden ließ, trat in die Dienste des westlichen Reiches und erklomm alsbald einen ehrenvollen Rang in der Leibgarde. Auch der Rest ist uns bekannt. Also er hatte das Gefühl, also ein gewisses Sendungsbewusstsein. Gregor der Große möchte ich als Zeitzeugen zitieren, der in einem Brief an Kaiser Mauritius sich wie folgt äußert: Oder wie könnte das Schwert eines überaus wilden Volkes mit solcher Grausamkeit unter den Gläubigen den Tod verbreiten, wenn nicht das Leben von uns, die wir Bischöfe heißen, es aber nicht sind, mit sehr großen Sünden belastet wäre? Da wir aber das uns Zustehende vernachlässigen und auf das denken, was uns nicht zusteht, so verbinden sich unsere Sünden mit den Streitkräften der Barbaren. Unsere Schuld schärft die Schwerter der Feinde. Und die Kräfte des Reiches schwinden dahin. Wie werden wir es verantworten, dass wir das Volk, dessen unwürdige Vorsteher wir sind, auch noch durch die Last unserer Sünden bedrücken? So sehen wir, dass Gott in seiner Absicht eingegriffen hat in die Geschichte und dass er in den Posaunen gegen das Weströmische Reich vier Gerichtszüge oder Kriegszüge geschehen lässt, die zum Untergang dieses Reiches geführt haben. Damit sind wir zum Ende dieser ersten vier, dieses ersten Abschnittes gekommen und wir finden noch einen Vers am Ende, der uns eine Aussicht gibt auf das, was noch kommen mag. Da heißt es nämlich in Offenbarung 8, Vers 13: Und ich sah und ich hörte, wie ein Adler mitten durch den Himmel flog und sagte mit großer Stimme: Weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, wegen der anderen Posaunen der drei Engel, die noch blasen sollen. Das sind die sogenannten drei Wehe, die noch kommen sollten. Drei Wehe. Fünfte, sechste, siebte Posaune. Unter diesen, diese sind auch bekannt als die drei Wehen. Und mit denen wollen wir uns dann morgen Abend noch genauer beschäftigen und sehen, was es mit diesen auf sich hat. Und wir werden auch hier in diesen erkennen, dass die Geschichte weitergeht, und zwar in einer sinnvollen Chronologie. Und ich möchte euch auch ermutigen, das ist zwar allerhand Geschichtswissen, das man hier betrachten muss, das ist nicht unbedingt jedermanns Sache, aber wir werden auch aufgefordert, uns mit der Geschichte zu befassen, und zwar in einer solchen Form, dass wir dort Gottes Wirken in der Geschichte sehen. Und wenn wir die Prophezeiungen in seinen Auslegungen verstehen wollen, dann müssen wir auch in die Geschichte blicken. Und dabei werden wir auch nicht dümmer. Aber es geht uns nicht allein um das Sammeln von Faktenwissen, sondern es geht uns darum, wie hat Gott gewirkt und wie ist sein Plan in der Geschichte. Wir können auch darauf vertrauen, dass er die Geschicke der Völker lenkt. Ich denke auch in Zeiten, in denen sich hier alle Nationen gegen das Volk Gottes erheben wird, kann man im Glauben darauf vertrauen, dass Gott zu allen Zeiten das Geschick der Völker in der Hand hatte. Er hat die Völker gelenkt. Und wie es schon Daniel gesagt hat, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er hat den Verlauf der Geschichte in der Hand, so chaotisch und kriegerisch das auch aussehen mag und so willkürlich es oft scheint, so hat er doch lenkt er die Geschicke der Völker und bewegt Königreiche. Und er zeigt uns hier in den Posaunen, dass er das nicht nur in alttestamentlicher Zeit tut, sondern auch in neutestamentlicher Zeit oder in nachbiblischer Zeit. Und das gibt uns auch Vertrauen, dass er die Geschicke der Völker bis zum Ende lenkt. Und dass er sein Volk auch nicht alleine lässt, auch wenn sich alle Völker gegen es erheben wollen. Und in all dem sehen wir, dass unser Heiland Jesus Christus wirkt in der Geschichte, dass er der Herr aller Herren ist, der König aller Könige und dass er
alles in seiner Hand hält. Und wenn wir als seine Kinder darauf vertrauen, dann dürfen wir auch gewiss sein, dass er sein Volk bis zum Ende führt und dass alle Völker dieser Welt einmal vergehen. So wie Rom untergegangen ist, werden alle Völker der Welt vergehen und untergehen. Es sind nur Warnrufe. Und unter den 7 Posaunen werden aber die Plagen auf einen Zeitpunkt geschehen. Und sie werden zum vollständigen Untergang führen, sodass wir fest vertrauen können, wenn wir diese Zeit erleben, dass Gott die Geschicke der Völker in der Hand hat. Und wenn auch große Kriege sich erheben, dann wissen wir, Gott lenkt die Dinge. Und er hält die Dinge in seiner Hand. Er ist der Herr der Geschichte. Er hat sie in der Vergangenheit gelenkt. Und er wird sie auch zu Ende lenken und sein Reich zu einem großartigen Abschluss finden lassen. Und darauf wollen wir vertrauen als seine Kinder. Und dabei hilft uns auch das Betrachten dieser Geschichte in der biblischen Prophezeiung. Und wenn ihr diese Dinge euch selbst vornimmt im Uriah Smith oder in entsprechenden Büchern, dann sage ich euch voraus, werdet ihr reich gesegnet sein, auch indem ihr Sicherheit gewinnt, um auch Gottes Wirken in all den Dingen zu erkennen. Und dazu schenke uns allen Gott auch seinen reichen Segen. Amen.